Editorial. Here comes outside the box. Wir freuen uns, euch die erste Ausgabe unserer Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Und ohne die ewig weibliche Selbsterniedrigungsmasche bedienen zu wollen, stellen wir fest, wir haben viel gelernt in den letzten Monaten. Viele Dinge haben wir, weil es eben die erste Ausgabe ist, zum ersten Mal gemacht. Zum Beispiel ein Editorial schreiben. Und wie immer wartet das Internet auch diesmal mit guten Ratschlägen auf. Demnach gelte es zu beachten, dass das Editorial abhängig von der Person des Schreibenden sei. Ein Lieschen-Müller-Stil ist für den Chef eines großen Unternehmens nicht geeignet. Denn sein Editorial sollte inhaltlich durchaus anspruchsvoll sein. Stil und Sprache sollten Kompetenz signalisieren, aber allgemein verständlich sein. Oha! Selbst Lieschen Müller, deren Sache angeblich weder Kompetenz noch Anspruch ist, würde merken, dass sie an dieser Stelle für die männliche Erfindung eines weiblichen Stereotyps herhalten muss. Auch wenn sich dadurch in uns der Verdacht regt, dass der Editorialknigge selbst gegen das von ihm aufgestellte Kriterium, hohle Phrasen zu vermeiden, verstößt, können wir bei folgendem Ratschlag durchaus mitgehen. Das Editorial ist eine gute Möglichkeit, um heiße Themen aufzugreifen. Ganz klar, was in unserem Fall damit gemeint ist. Nach monatelangem Schweigen lüften wir das Geheimnis um den Titel Outside the Box. Thinking Outside the Box ist der Name eines Logikspiels, bei dem es darum geht, 9 in einem Quadrat angeordnete Punkte mit 4 aneinander anschließenden Linien zu verbinden. Dies kann aber nur unter Anwendung des Tricks gelingen, über die eingezeichneten Punkte hinaus zu denken. Für uns dient der Name als Metapher für den Versuch, gängige und als unverrückbar geltende Denkweisen zu kritisieren, zu durchleuchten und ihren Status der Unveränderbarkeit zurückzuweisen. Dies gilt einerseits in Bezug auf gesellschaftliche Ideologien und Wirklichkeiten, die noch immer von patriarchalen Strukturen durchzogen sind, angefangen bei einem als gut gemeint daherkommenden Editorialratgeber bis hin zur benachteiligten Behandlung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Andererseits stellt sich zuweilen auch der klassisch-feministische Themenkanon als hermetisch abgeriegelte Box dar, der eine Perspektive ausspart, die auf eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation zielt. Und schließlich lässt sich das Bild von der Box auch auf eine männlich dominierte antideutsche Linke übertragen, die allzu gern die Behauptung kultiviert, feministische Debatten seien gerade in den eigenen gesellschaftskritischen Kreisen nicht mehr notwendig. Die Herausgabe dieser Zeitschrift zeugt von unserer Überzeugung, dass feministische Debatten und Kämpfe auch innerhalb linker Strukturen nach wie vor unabdingbar sind. Viel Spaß und viele anregende Gedanken wünschen euch The Lieschen Müllers Outside the Box.
Emanzipation. Überlegungen zu Notwendigkeit und Wesen menschlicher Emanzipation von Virginia Spur und Marianne Papst. Als Simone de Beauvoir sagte, als Frau werde man nicht geboren, sondern zu einer gemacht, meinte sie einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Struktureller Sexismus und Frauenfeindlichkeit sind immer noch die Parameter, in denen Frauen sich bewegen müssen. Keine Frau oder Trans oder whatever in unserem Freundeskreis, die nicht unter Sexismus leidet. Möglicherweise sind es am ehesten solche Erfahrungen, die das Weiblichsein ausmachen, ein Menschen zur Frau machen im unangenehmsten Sinn. Die Frage nach der Emanzipation ist die Frage nach der Umwälzung der Verhältnisse hin zu einer Gesellschaft, welche die Assoziation freier Individuen ermöglicht. Orientiert man sich, auch begrifflich, an Marx, so ist die politische Emanzipation der Menschen hier zwar gegeben, sowohl Wenigverdienende als auch Frauen können wählen und gewählt werden und sind im Subjektbegriff unseres Rechtssystems unter dem generischen Maskulin subsumiert. Was jedoch mit menschlicher Emanzipation bei Marx gemeint ist, kann nicht verstanden werden als Gleichstellung in diesem formalistischen Sinne, der die Lebensrealität der Einzelnen ausspart und existierende Ungleichheiten die Gewalterfahrung für eine gesellschaftliche Gruppe beinhaltet, ignoriert. Um die Begriffe der politischen und menschlichen Emanzipation, des Subjekts und der Lebensrealität klarer zu umreißen, ist es sinnvoll, eine kurze Geschichte des Begriffs darzustellen und weiterzugehen, um so über Kritik an der bestehenden Gesellschaft zu dem zu kommen, was die Vergangenheit erlöst. Die Idee der Emanzipation ist in der Aufklärung verankert. Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit ist denkbar als Emanzipation des und der Einzelnen, doch wird hierin die gesellschaftliche Dimension der Unmündigkeit nicht beachtet. Zudem ist auch das kantianische Ideal nicht zu seiner Erfüllung gekommen. Zu widerspruchsvoll ist die Geschichte, die auf die Französische Revolution folgte. Was eigentlich zu mehr Humanität und Gerechtigkeit führen sollte, führte in den NS und die Shoah. Heute über die Aufklärung reden, heißt ihr Potenzial, ihre Ideale zu bewahren, aber kritisch mit der Unmenschlichkeit umgehen, die in ihr als blinder Fortschrittsglaube angelegt war. Schon Kant spricht von einer zur Natur gewordenen Unmündigkeit. Naturgesetze beinhalten immer ewige Gültigkeit, so soll es auch der Unmündigkeit ergehen. Kant jedoch warf diese Idee der Natürlichkeit um, indem er den entmenschlichten Geist von der Natur befreite und ihn bereinigte. Gemeinsam mit der christlichen Lehre verdrängt die Aufklärung das Sinnliche, das weltlich-dingliche im Menschen, die Natur. Aufklärung wurde zur Unterdrückung der Natur, einer Natur, die begrifflich nie das war, was sie ist, immer bereits von Menschen vorgefunden und in menschliche Kategorien ausgedrücktes Objekt, Gegenüber und Inneres des Menschen, also auch Teil der eigenen Subjektivität. Was die Aufklärung also an Natur beherrschte, beherrschten die Menschen fortan an sich selbst. Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse auf den Menschen selbst.
Christina Biene-Holm, B hoch 2, von Beauvoir zu Butler. Eine kurze Geschichte der feministischen Philosophie. Die Geschichte, die es hier zu erzählen gilt, ist kurz. Und das ist ein erstes Merkmal unserer Protagonistin, der feministischen Philosophie. Sie ist verdammt jung. Viele Expertinnen versichern, dass sie vor genau 60 Jahren geboren wurde. Geburtsort Paris. Schauen wir also, 1945 durch ein Schaufenster, vielleicht um uns im Spiegel zu betrachten, und sehen stattdessen oder dementsprechend das andere Geschlecht. 900 Seiten stark. Dank Simone de Beauvoir auf die Welt gekommen. Ein Buch, das sich auf langen und unterschiedlichen Wegen darum bemüht, dieses scheinbare Mysterium Frau einzukreisen und dabei die ausgetretenen Pfade der Psychoanalyse, der Biologie und des historischen Materialismus mitgeht, um deren Grenzen aufzuzeigen und um am Ende seines eigenwilligen Trampelpfades quer durch das zweite Feld der Geschichte und Theorien über die Frau zu dem Fazit kommt: Mann wird nicht als Frau geboren, man wird es. Aber ehe wir mit unserer Kurzgeschichte beginnen, könnten strittige Stimmen bereits hier eingreifen und fragen, mit welchem Recht wir uns schon auf den Straßen von Paris befänden. Die Frauengeschichte habe längere Wege hinter sich gebracht und dabei Philosophie produziert. In den Zimmern der Romantikerin etwa, Rahel Varnhagen, Caroline von Günderode und Caroline Schlegel, die sich in Briefen über dieses Schicksal und Stigma Frau austauschten. Und überhaupt, Mittelalter zum Beispiel, Margarete Porrette, die sich zwischen Mystik und Philosophie bewegte, oder aber die Antike, die jede Menge weibliche Gelehrte, Dialektikerin und Pythagoreerin kannte. Um auf die Jugendlichkeit der feministischen Philosophiegeschichte zu bestehen, ließe sich zum einen anmerken, dass es zwar schon viele feministisch-philosophische Ansätze von 1949 gegeben hat, diese aber Rufe ohne Echo blieben. Sie wurde nicht aufgenommen von einer Bewegung, die sich auf sie bezogen hätte. Zum anderen muss zwischen feministischer Philosophie und weiblichen Philosophinnen unterschieden werden. Zwar wurde die feministische Philosophie vor allem von Frauen geschrieben, nicht jede Philosophin macht sich dagegen die feministische Philosophie zum Schwerpunkt. Was aber ist es dann, was die feministische Philosophie zur feministischen Philosophie macht? Das Einzige, was klar zu sein scheint, ist, dass es keine klare Definition gibt. Stattdessen also ein Dunstkreis von Stimmen und Texten, die aber eines gemeinsam haben: die kritische Thematisierung des Geschlechterverhältnisses und die damit einhergehende Forderung, dass die Kategorie des Geschlechts in diese Philosophie konsequent eingeführt werden soll. Feministische Philosophie will dabei gerade nicht Teildisziplin oder traditionelle Philosophie sein, als Feigenblatt fungieren, das unliebsame Thebergeschlecht ab und damit B deckt. Sie hat sich größere Ziele gesteckt, die unmittelbar mit ihren beiden Quellen verbunden sind, der traditionellen Philosophie und der modernen Frauenbewegung. Alle feministischen Philosophinnen beziehen sich auf eine bestimmte philosophische Richtung, eine theoretische Folie, auf der und in Abgrenzung zu der sie ihre Thesen entwickeln. Während Simone de Beauvoir durch die existenzialistische Brille schaut, sieht Lucy Irigaray das Geschlechterverhältnis aus psychoanalytischer Perspektive. Und Judith Butler wiederum interpretiert die Welt poststrukturalistisch und dekonstruktivistisch. Wir werden gleich flüchtige Blicke durch diese Sehhilfe werfen. Nicht, weil die drei Philosophinnen die einzigen wären, sondern weil sie zum einen auf exemplarische Weise den Fokus auf die blinden Flecke dieser wichtigen philosophischen Schule richten und zum anderen die theoretische Basis für die drei großen Wellen des Feminismus bilden. Beauvoir untermauert die Forderung des Gleichheitsfeminismus, Irigaray stärkt den Differenzfeministinnen den Rücken und Butler wird als Vertreterin des Third-Way-Feminismus angesehen. Dabei schauen diese Theoretikerinnen trotz ihrer unterschiedlichen Brillen auf den gleichen Gegenstand, das Geschlechterverhältnis und dessen Thematisierung und Nicht-Thematisierung auf der philosophischen Spielwiese, die, wie könnte es auch anders sein, vorwiegend von Jungs besiedelt wird.
Gefährliches Vergnügen. Sex und Feminismus, ein Abriss. Von Anna Koff. Sex als ein Konglomerat von Symbolik und Herrschaft, Begehren und Überforderung, Sehnsucht nach reiner Natur und Kämpfen gegen Naturalisierung ist für den Feminismus nie einfach nur eine schöne Nebensache gewesen. Als Spiegel und Instrument der Unterdrückung der Frauen in allen Lebensbereichen wird Sexualität ab den 70er Jahren zu einem zentralen Aspekt im Kampf gegen das Patriarchat. Aus der Erkenntnis, dass männliche Herrschaft sich im Sex verkörpert, im Akt der Penetration als einem tradierten Verhältnis von Aktivität und Passivität, in der Allgegenwärtigkeit pornografischer Bilder von männlicher Dominanz und weiblicher Unterwerfung, in der Normalität sexualisierter Gewalt im privaten wie im öffentlichen Raum, ergeben sich zwei verschiedene Ansätze einer weiblichen sexuellen Emanzipation. Verweigerung oder Aneignung der kulturellen Muster. Eine sexuelle Befreiung auf feministischer Grundlage kann weder in der Suche nach der authentischen, nicht kulturell verformten Sexualität bestehen, noch im Ausschluss der als heterosexistisch definierten sexuellen Spielarten. Als die Feministinnen der 70er und 80er Jahre die Penetration als normative Sexualität kritisierten, hatten sie insofern recht, als dass es offensichtlich nicht üblich war und noch immer nicht ist, Frauen danach zu fragen, auf welche Art und Weise sie eigentlich Lust empfinden. Zu verdammen wäre dann allerdings weniger eine konkrete Praxis, sondern das versäumte Sprechen über Wünsche, Grenzen und Bedürfnisse und die Privatisierung sexualisierter Gewalt. Im Zuge der Verschiebung vom klassischen Feminismus hin zum queeren Verständnis von Dekonstruktion und Subversion kann Befreiung dann eher als Versuch einer experimentiellen Praxis verstanden werden, die sich der Körper und Technologien, der Geschlechterrollen und ihrer scheinbaren Grenzen spielerisch bedient und dabei auf dem Prinzip der Konsensualität basiert. Egalitär ist das kontrasexuelle Utopia trotzdem nicht, weil diese Emanzipation sowohl den Zugang zu bestimmten subkulturellen Räumen und Informationen, Queer, Sex, Playpartys, Magazine, Bücher, Toys, Internetforen, Mailinglisten, Workshops, Gender, Queer Studies, Pornos, Freiräume, Safer Sex Praktiken etc., als auch einen bewussten Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, Grenzen und das Wissen über potenzielle Gefahren voraussetzt. Das Anliegen des Feminismus, der auf einer makropolitischen Ebene den sexistischen Normalzustand anprangert, bleibt aktuell. Wenn auch in bestimmten geschützten Räumen ein spielerischer Umgang mit Macht und Herrschaft zum persönlichen Wachstum und, in gewisser Hinsicht, zur sexuellen Befreiung Einzelner beitragen kann, so ist es dennoch nach wie vor nötig, die sexistischen Gewaltverhältnisse im Öffentlichen wie im Privaten aufzudecken und zu bekämpfen. Schwänze für alle und zwar umsonst.
Feministische Utopien von Silvia Ehl. Als ich neulich schmökernd und sinnierend in der Sonne saß, wurde ich von einem jungen Mann angesprochen und gefragt, was ich denn Spannendes lese. Auf meine Antwort, es handle sich um Science Fiction, konkreter um eine feministische Utopie, erntete ich einen bösen und verärgerten Blick. Ja, der Typ wurde richtig gehend zornig und schimpfte, was das denn sein solle, feministische Utopie, so ein Unsinn, widerwärtig und so weiter. Die Heftigkeit der Reaktion verblüffte mich dann doch. Was war sein Problem? Das Feministische? Die Utopie? Die in seinen Augen womöglich beängstigende Kombination aus beidem? Vielleicht hätte ich nachfragen sollen oder ihn beruhigen. Ihm erzählen, dass feministische Utopien einfach nur eine interessante Untergattung fantastischer Literatur seien. Spannender Lesestoff, aber heutzutage ungefährlich. Angesichts der Tatsache jedoch, dass es ausgerechnet ein Buch von Joanna Russ war, das ich gerade in den Händen hielt, wäre das gelogen gewesen. The Female Man, 1975 entschieden, auf Deutsch Eine Weile entfernt, beziehungsweise Der Planet der Frauen, ist alles andere als harmlos. Es ist radikal, kritisch und politisch, zynisch und bei aller Wut, die zwischen den Zeilen mitschwingt, unglaublich komisch. Und obgleich das Werk aus den 70ern stammt, ist der Inhalt nicht veraltet. Im Gegensatz zu vielen anderen utopischen Romanen entwirft Russ nicht nur eine neue und andersartige Gesellschaft, sondern gleich mehrere, die sie mit Hilfe ihrer 4 genetisch miteinander verwandten Protagonistinnen aufeinanderprallen lässt. Im Vordergrund steht dabei Janet aus Wileway, die mittels Experiment in einer Welt landet, die den heutigen USA auffällig ähnlich ist. Ihr plötzliches Erscheinen sorgt für Aufregung. Die Berichte über ihre Heimat rufen aber eher Unverständnis hervor. Denn Wileway, das von Joanna Russ bereits in der Kurzgeschichte When I Changed von 1972 zu Deutsch Als es anders wurde, gesondert vorgestellt wurde, ist eine reine Frauengesellschaft, in der die Männer Generationen zuvor von einer Seuche dahingerafft wurden. Die Frauen leben in einer technologisch wie auch politisch fortschrittlichen Welt zusammen, führen Partnerschaften und haben Sex, gebären Kinder. Ihnen fehlt nichts, und sie trauern den ausgestorbenen Männern auch nicht mehr hinterher. Dass Janet weder eine wilde Amazone noch ein verbittertes Weiblein ist, verwirrt zusätzlich. Sie ist mittelmäßig intelligent, natürlich, offenherzig, ein wenig albern und teils naiv. Die drei anderen Frauen sind Joanna aus dem Quasi-Heute, Gianni, die traurigste und unterdrückteste aus dem Quartett, die in einer ökonomisch depressiven und patriarchalen Gesellschaft lebt. Und schließlich gibt es die zornige, für Gewalt plädierende Jail aus einer zukünftigen Welt, in der sich Frauen und Männer bekämpfen. Russ verzichtet auf einen linearen Erzählstil und springt zwischen ihren Protagonistinnen und den Handlungssträngen hin und her. Das macht die Lektüre zu einer gewissen Herausforderung, verleiht dem Roman aber auch eine hohe literarische Qualität. Frauen in der DDR. Gleiche Rechte, doppelte Pflichten. Vom AFBL, antifaschistischer Frauenblock Leipzig.
Da habe ich gerade durchs Fernsehen vernommen, welche Eigenschaften für uns Frauen typisch sein sollen. Das haben westliche Wissenschaftler entdeckt. Passivität, Abhängigkeit, Konformismus, Nervosität, Narzissmus, Gehorsam. Ich bin also ein Mann, dem nur das Stückchen Schwanz fehlt. Oder ich lebe in einer anderen Welt, in der man sich schon andere Charaktereigenschaften zulegen darf. Rosi S., 34, Sekretärin, verheiratet, ein Kind.
Ich habe viele Ideen, vielleicht ein Kernkraftwerk, das ist was Neues und hat Zukunft. In einer Kleinstadt kann man sich nicht so entfalten, da muss man schon ein Mann sein, um was vom Leben zu haben. Susanne T., 16, Schülerin.
Was heißt Überlegenheit? Ich führe ja nicht gerade ein feines Leben durch meine sogenannte Überlegenheit. Ich bade doch alles alleine aus. Elternbeirat, Gewerkschaft, betreue die Alten im Haus, erledige die Wege zu den Ämtern. Es ist nicht die Arbeit, die einen schafft, es ist die Verantwortung, die man alleine tragen muss. Rosi S., 34, Sekretärin, verheiratet, ein Kind.
Aber ich weiß nicht, was das ist, eine emanzipierte Frau. Vielleicht ist das Emanzipation, dass Dinge, die früher zu Katastrophen geführt haben, heute kein Problem mehr sind. Dass eine Frau sagen kann, wenn du nicht mitmachst, dann mache ich es alleine, obwohl das nicht einfach ist. Erika D., 41, Dramaturgieassistentin, geschieden, 2 Kinder.
Ich möchte es ja auch nicht so wie gewisse Frauenrechtlerinnen machen, die wie die Wilden schießen, weil man es ihnen erlaubt hat, die über ihre Männer schimpfen, weil sie ihnen den Abwasch nicht abnehmen oder die Scheißwindeln von den Kindern. Sie rennen Amok, die kommen nie zu einer Verständigung mit ihrem Mann. Rosi S., 34, Sekretärin, verheiratet, 1 Kind.
Wie ist das Geschlechterverhältnis in der DDR aus feministischer Sicht also einzuordnen? Von Emanzipation, einer Befreiung aus Abhängigkeiten und von Hierarchien, lässt sich schwer sprechen innerhalb eines gesellschaftlichen Systems, das Kritik bestraft und unterdrückt, in dem Recht geh- und verwehrt werden, mit Zwang verbunden sind und nur von Angepassten in Anspruch genommen werden können. Und dennoch, es lassen sich Aussagen über die Gleichstellung von Frauen und Männern treffen. Die 50er Jahre in der DDR bedeuteten für Frauen nicht die 3K wie im Westen, sondern den Sozialismus in wirtschaftlich relevanten Zweigen, zum Beispiel Bau, Elektroindustrie, Maschinenbau, aufzubauen. Ja, aber gesellschaftliche Teilhabe definiert sich über Teilnahme am Arbeitsmarkt. Das garantiert Frauen wie Männern zwar Lohnarbeit, aber dem Staat Zugriff und Regulation. Frauen wurden lediglich als lohnarbeitende Mütter gedacht. Die kinderlose, alleinstehende Frau kam in der staatlichen Ideologie nicht oder kaum vor. Das führte zu einer Politik, die alternative Lebensmodelle nicht vorsah, aber tatsächlich Kinder und Arbeit miteinander vereinbaren ließ. Andererseits wurde die Verantwortung von Frauen für reproduktive Arbeiten nicht in Frage gestellt. Hausarbeit, die nicht kollektiviert war, war Aufgabe der Ehefrau. Geschlechtliche Zuschreibungen und ungleiche Gehaltsverhältnisse existierten auch in der DDR. Ähnlich wie im Westen hatten Frauen ein subjektives Gleichheitsverständnis, das einer objektiven Analyse kaum standhält. Und dennoch, das weit verbreitete Gleichheitsverständnis wirkte sich auch auf die Beziehungen zwischen Männern und Frauen aus. Das hohe Ansehen der Lohnarbeit im Sozialismus führte zu einer Werteerfahrung von Frauen, einem Selbstbewusstsein, das über den Arbeitsplatz hinausreichte und trotzdem kaum dazu führte, dass Frauen mehr Rechte in anderen gesellschaftlichen Bereichen forderten. Man kann also von einer arbeitsorientierten, staatlich erwünschten Emanzipation sprechen, ohne explizite Kritik des Patriarchats. Das sozialistische Ideal der gemeinsam kämpfenden Geschlechter existierte alleinig an der Arbeitsfront. Trotz einiger im frauenpolitischen Sinne fortschrittlicher Ansätze, die die Rückschrittlichen jedoch nicht vergessen machen, kann man in der DDR von einem sozialistischen Patriarchat sprechen. Mit dem Ende der DDR brachte das sozialistische Adjektiv weg.